Herzlich willkommen, liebe Mitmenschen, zu zwei weiteren Folgen der Gegenstände der Podcast-Reihe der Profilstelle Bildung im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Es sind zwei Beiträge zur Woche der Schöpfung, die wir miteinander durchführen, mit verschiedenen Aktionen. Und es geht um die Frage, was es bedeutet, macht euch die Erde untertan, was es geistlich bedeutet und ökologisch. Hier werden wir uns einmal mit dem biblischen Wortlaut beschäftigen. Was heißt es, machet euch die Erde untertan? Wie ist es zu sehen und wie ist es auszulegen? Was nicht passieren wird, ist eine Auseinandersetzung zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Das kann man an anderer Stelle tun. Sondern worum es geht, ist diese Einschätzung der Schöpfung, die uns in der Bibel begegnet und was für Folgen das hat. Machet euch die Erde untertan, so steht es im ersten Buch Mose, gleich im ersten Kapitel, Vers 28. Diese Worte sind Bestandteil des Segens, den Gott den Menschen mitgibt, die er geschaffen hat. Und sie sind Gegenstand von vielen Kontroversen. Das erste ist ein Missverständnis, auf das ich eingehen möchte. Das Missverständnis heißt, wir brauchen uns um die Umwelt und die Natur überhaupt keine Sorgen zu machen. Es kann ja nichts schiefgehen, wir dürfen alles, was geht. Wir können mit dieser Schöpfung verfahren, wie wir wollen. Wir haben von Gott her die Berechtigung dazu. Warum das ein Missverständnis ist, davon handelt im Grunde genommen dieser Podcast. Und dieses Missverständnis zieht natürlich auch gleich eine fundamentale Kritik auf sich, die sagt, dass das Judentum und das Christentum insgesamt schöpfungsfeindliche Religionen sind, die der grenzenlosen Ausbeutung und allen ihren Folgen Tür und Tor öffnen und eigentlich überwunden werden müssten. Interessanterweise sieht allerdings auch der Marxismus in der Beherrschung der Schöpfung durch den Menschen ein ganz, ganz wichtiges Motiv. Denn nur indem der Mensch sich über alle natürlichen Einschränkungen erhebt, kann er wirklich Mensch werden. Er darf alles, weil die Natur sozusagen unter ihm steht, weil der Mensch ein kulturelles Wesen ist und er kann mit ihr verfahren, wie er möchte. Die Folgen im real existierenden Sozialismus sind ja bekannt, obwohl sie mittlerweile gerne schon wieder vergessen werden. Aber dazu ist erstmal eines zu sagen. Dieses Missverständnis, wir können machen, was wir wollen, ist ganz bestimmt nicht gemeint. Denn wir lesen in der Bibel nicht nur diesen Satz, macht euch die Erde untertan. Wir lesen auch, dass wir ernten, was wir sehen. Wir lesen, dass Taten Folgen haben. Wir lesen, dass der Jünger nicht über seinen Meister ist und das Geschöpf nicht über dem Schöpfer steht. Und all das muss ja mitbedacht werden, wenn wir uns diesen Worten zuwenden. Dass unsere Taten Folgen haben und welche, das ist ja Gegenstand des zweiten Teils. die Auslegung der Bibel als solche, als Freibrief für die Ausbeutung und Zerstörung unserer Welt, ist sicherlich eine Auslegung, die eine gewisse Geschichte hat und auch Folgen. Aber sie ist weder die einzige, noch ist sie zwingend. Wir müssen allerdings immer dabei bedenken, dass als diese Worte niedergeschrieben wurden im Alten Testament, lange vor Christus, dass es damals weit weniger als 2 Milliarden Menschen auf dieser Erde gab und nicht 8. Und dass diese 2 Milliarden nicht die Industrie zur Verfügung hatten wie wir. Und demnach ihrer Ausbeutung gewisse Grenzen gesetzt waren, obwohl sie sich viel Mühe gegeben haben, es zu tun. Und auch das wird eher im zweiten Teil Thema sein. Also gehen wir in die biblische Tradition selbst hinein. Dazu ist eines erst einmal wichtig. Es ist nicht gut möglich in der Bibel jedenfalls, die Lehre des Judentums, des Christentums, aus der Schöpfung abzuleiten. Denn eines ist von der Auslegung und der Entstehung der Bibel her ziemlich klar. Die Schöpfungsgeschichten und Berichte und die Schöpfungspsalmen sind sekundär. Denn zuerst machen Menschen Erfahrungen mit Gott. Diese Erfahrungen beginnen ganz klein mit einem Versprechen Gottes an Abraham, dass er ihn zu einem großen Volk machen werde und dass er ihn begleitet. Und die Menschen nehmen Gott von da an in der Geschichte wahr. Und sie entdecken und lernen immer mehr, dass Gott ein Gott ist, der nicht zum Beispiel gebunden ist an einen Platz. Man kann überall zu ihm beten und auf ihn vertrauen. Man braucht nicht unbedingt einen einzigen heiligen Ort, einen Tempel, wo man Gott begegnet, und ansonsten tut man es nicht. Gott ist nicht ortsgebunden. Dann entdecken die Menschen weiter, dass Gott auch nicht gebunden ist an Aufgaben, wie die Götter in der Umgegend Israels, die meistens mehrere waren und dann ein bestimmtes Ressort zu verwalten hatten, wie zum Beispiel den Krieg oder die Landwirtschaft oder die Fruchtbarkeit oder das Wetter oder sonst etwas. Sondern sie entdecken, Gott ist der einzige Gott. Er macht Krieg und Frieden. Er macht Dürre und Regen. Er macht Frost und Hitze Tag und Nacht. Und von dieser Erkenntnis her kam dann die weitere Erkenntnis, dass dieser Gott der Einzige ist, von dem zu reden es sich lohnt, und dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und der Schöpfer von allem, was darin ist. Und da entdecken sie Schöpfung. Und da entstehen die Schöpfungsberichte aus einer Kenntnis Gottes, die schon vorher da war. Es ist also nicht so, dass erst die Menschen sich Gedanken gemacht haben über die Schöpfung und wo das wohl alles herkommt und dann Gott als Schöpfer eingesetzt haben in ihre Gleichung, sondern dass Gott sich ihnen gezeigt hat und ihnen gezeigt hat, wer er ist, und die Menschen dann in Antwort auf diese Erfahrung Gottes die Schöpfungsgeschichten geschrieben und mit Gottes Hilfe gut geschrieben haben. Der Satz "Macht euch die Erde untertan" steht ziemlich gegen Ende der ersten Schöpfungsgeschichte, die in der Bibel ist. Das ist die mit den 7 Tagen, und die lohnt es sich einmal zu lesen. In dieser Geschichte haben die Menschen alles das, was sie von Gott wussten, und alles, was sie von der Welt wussten, systematisch zusammengefasst. Und sie haben dabei kräftig Religionskritik betrieben. Denn in diesen Schöpfungsgeschichten ist das Wetter kein religiöses Phänomen, sondern eine Folge des Schöpferhandelns Gottes. Sonne, Mond und Sterne sind keine Götter, sondern sie sind Lampen, die aufgehängt werden und einen Dienst leisten und gehen selbstverständlich auf Gott zurück. Er ist es, der hinter allem steht. Er ist es, der der Erde befiehlt, sich zu begrünen, und sie macht das dann auch. Und er ist es, der dem Meer befiehlt, sich zu bevölkern, und das tut es dann auch. Und er ist es, der dann das Land bevölkert mit Tieren und am Ende mit dem Menschen. Der Mensch wird höchst binär, männlich und weiblich geschaffen, denn von der Wortgeschichte her ist das Weibliche das Gelochte und das Männliche das Durchbohrende, also viel binärer geht es nicht. Und beide sind Gottes Ebenbild, denn sie gehören zu einer Art. Mann und Frau sind nicht geschieden in zwei Arten, von denen die eine Gott näher stünde als die andere, sondern Mann und Frau sind Menschheit, und Menschheit als solche hat etwas von Gott. Nicht im Aussehen, denn Gott sieht nicht aus, sondern in der Kreativität, im Geist. Wir haben als Menschen Anteil an der Kreativität Gottes. Wir können Dinge erschaffen, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel Musik und Gemälde und Gedichte und Technik und Wissenschaften. In diesen Dingen sind wir Gott ähnlich. Und das ist der Grund, warum wir als Ebenbild von Gott bezeichnet werden. Allerdings stehen wir nicht über dem Schöpfer. Und es kann kein Zweifel daran sein, dass die Aufforderung macht euch die Erde untertan, keinen Freibrief in irgendeiner Form darstellt. Denn Gott sagt mehrmals in dieser Schöpfungsgeschichte, dass das, was er geschaffen hat, gut und am Ende sogar sehr gut ist. Wenn Gott etwas sehr gut findet, ist es nicht verantwortlich, das einfach kaputt zu machen. Was bedeutet allerdings dieser Satz dann? Er bedeutet, dass es für uns als Menschen im Grunde genommen erst einmal grundsätzlich keine Tabus gibt. Es ist nicht von vornherein verboten, in der Erde nach Gold und Edelsteinen und Eisen und Kohle zu graben. Es ist nicht von vornherein verboten, nach Öl und Gas zu bohren. Es ist nicht von vornherein verboten, das Meer zu befahren und darin zu fischen. Es ist Ausübung dieses Herrschaftsrechts, was Gott uns als Menschen zugesteht. Es kommt allerdings auf das Maß an. Und da liegen die Probleme. In früheren Zeiten, und wie gesagt, das wird auch eher im zweiten Teil dieses Podcasts eine Rolle spielen, hat man sich auch bemüht, die Schöpfung nach Möglichkeit auszubeuten und zu nutzen. Und es ist ja auch eine durchaus gängige anthropologische Erkenntnis, dass der Mensch in seiner Geschichte sich dadurch auszeichnet, alles brauchen zu können. Alles verwenden zu können. Holz und Steine und Knochen und Erde und Metalle und Fell und alles, was es gibt. Und aus den Sachen, die sonst nichts mehr hergeben, kann man sich immer noch eine Halskette machen. Der Mensch ist erfinderisch. Er hat diesen Geist, der ihm erlaubt zu planen und sich über sich selbst und diese Welt willkürlich Gedanken zu machen. Er gleicht damit seine körperliche Unterlegenheit gegenüber vielen anderen Geschöpfen zum Teil aus. Es gibt auch heute kein Lebewesen, das Menschen, wenn sie sich zusammentun, wirklich entgehen kann. Auch vor Motorschiffen mit Harpunenkanonen haben Menschen mit Handharpunen und kleinen Booten schon Wale gejagt. Und es darf kein Zweifel daran sein, wenn es heute noch den Tyrannosaurus Rex gäbe, dann würden wir ihn jagen und nicht er uns. Diese Möglichkeit des Menschen, sich alles zunutze zu machen, sich zusammenzuschließen und fast alle Widerstände zu überwinden, sind Segen und auch Fluch unseres Daseins. Es kommt also auf das Maß an. Auf das Maß, in dem wir diese Erde benutzen. Es kommt darauf an, dass wir das weise tun. Aber es gibt keine eigentliche Schöpfungstheologie. Das ist ein sehr modernes Produkt, wo versucht wird, die eigene Meinung oder die eigene politische Agenda aus einer vermeintlichen Schöpfungsordnung abzuleiten. Das geht so nicht. Sondern die Lehre von der Schöpfung ist ein Reflex auf die Erfahrung Gottes. Und so sollte sie gesehen werden. Sie ist nicht der Grund für unser Dasein als Christen und auch nicht als Juden, sondern sie ist ein Teil, ein wichtiger, aber ein Teil. Die Schöpfung ist also im Alten Testament verankert und sie spielt auch eine Rolle. Sie spielt eine Rolle eben in den Schöpfungsberichten. Sie spielt auch eine Rolle im Lob Gottes, in den Psalmen. Sie spielt eine Rolle im Nachdenken über diese Welt und damit ist sie auch begrenzt. Im Neuen Testament geht es noch weit mehr als um die Schöpfung, um die Neuschöpfung. Die Schöpfung der Welt durch Gott wird vorausgesetzt, aber es wird auch noch einmal ganz besonders deutlich, dass die Zeit einen Pfeil hat und dass die Schöpfung nicht ewig ist. So wie es ein Alpha gibt, so gibt es auch ein Omega. Auch diese Welt in all ihren geschichtlichen Ausprägungen, in all ihrer Dauer, die wir als Menschen überhaupt nicht überblicken können, ist nicht ewig, sondern sie wird einmal nicht mehr sein. Und so viel wir in der Schöpfung leben, leben wir auch auf die Neuschöpfung zu. Das Neue Testament weiß genau, dass mit Christus etwas Endgültiges in die Welt gekommen ist. Da ist der, an dem sich alles entscheidet, nicht nur das Leben auf dieser Welt, sondern auch das ewige Leben. Und deswegen gibt das Neue Testament für eine ausgesprochene Schöpfungstheologie auch nicht so viel her. Wir sollten also auch an dieser Stelle etwas bescheiden sein. Wir halten fest, dass wir von Gott her durch unsere Ebenbildlichkeit berechtigt sind, diese Welt zu benutzen und auch zu beherrschen. Wir sind aber nicht berechtigt, die Schöpfung Gottes zu zerstören. Und wie wir an dieser Stelle verfahren und verfahren sollen, das ist unter Umständen Gegenstand des nächsten Mals. So viel einmal als Vorbemerkung für die Woche der Schöpfung. Bleibt behütet.